Auch ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir hören auf Gottes Wort aus Teile aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 14 bis 4 bis 14. Die Texte lese ich aus der Elberfelder Übersetzung. Das Thema: Verwachsen mit Jesus Christus. Römer 6, Vers 4 bis 7. So sind wir nun mit ihm, gemeint ist Jesus Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Im Vers 5 haben wir gehört und gelesen, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Das griechische Adjektiv, welches die Elberfelder Übersetzung mit verwachsen wiedergibt, ist ein interessantes Wort, symphytos. Es erinnert uns sogleich an das deutsche Wort Sinfonie. Die Sinfonie ist ein Musikwerk, welches für ein ganzes Orchester komponiert wurde und das auch, es ist zwar im Griechischen ein anderes Wort hier dahinter, es ist Symphonos dahinter, was auf Deutsch zusammenklingend bedeutet. Unser Wort hier, Symphytos, bedeutet oder kann man auch übersetzen mit verbunden mit oder verheiratet mit. Dann auch zutiefst eingepflanzt. Alle diese Übersetzungen, drücken diese innigste Verbindung, das Verwachsen, auch aus. Mit dem Wir im Text meint Paulus die Christen. Er meint damit nicht alle Menschen, sondern eben nur die Christen. Wenn er von seinem Tod und seiner Auferstehung schreibt, spricht Paulus von Jesus Christus, wie dies in den Versen vorab deutlich wird. Paulus zeigt uns auf, dass Christen auf wunderbare Art und Weise mit dem gleichen Tod Jesu verwachsen sind. Die Verbform verwachsen sind, also sind, das Verb sein, ist im Perfekt aktiv, welches Paulus hier im Griechischen verwendet. Es bringt etwas in der Vergangenheit, das abgeschlossen ist, das in der Vergangenheit abgeschlossen, aber noch währt zum Ausdruck. Die Christen sind und bleiben mit dem Tod Jesu verwachsen. Dann heißt es in Vers 5, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Das Verwachsensein mit der Auferstehung Jesu deutet von der Verbform her auf die Zukunft hin. Paulus deutet hier auf die Auferstehung der Christen zum ewigen Leben hin. Wann geschah nun dieses Verwachsensein mit dem Sterben und Leben Jesu? In Vers 4 haben wir gehört, die Worte, so sind wir nun mit ihm, Jesus Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Nun, auch wenn es hier im Vers 4 den Anschein macht, dass dieses Verwachsensein mit dem Sterben und Auferstehung Jesu durch die Wassertaufe geschieht, so ist die Taufe nicht das zentrale Momentum, sondern das Verwachsensein beginnt mit dem Glauben an die Gottheit Jesu und an sein stellvertretendes Sterben am Kreuz für unsere Sünden. Dieser Glaube wird danach äußerlich und öffentlich in der Wassertaufe bezeugt und bestätigt. Dass der Glaube der zentrale Faktor im Geschehen um die innige Verbindung des Menschen mit Gott, dem Schöpfer, bildet, wird uns an verschiedensten Stellen im Neuen Testament bezeugt. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 bis 5, die folgenden Worte. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Die Verantwortlichen dieser christlichen Gemeinschaft der Mennonitengemeinde Basel-Ollee finden die Taufe als äußeres Zeichen des Glaubens an Jesus Christus wichtig und ermutigen auch sehr, sie zu praktizieren. Wie die meisten Menschen aus landeskirchlichen Familien wurde auch ich als Säugling getauft. Ich bin in einer liberal-katholischen Familie aufgewachsen. Ich wurde noch im Spital, gerade kurz nach der Geburt, getauft, weil man ahnte oder befürchtete, dass ich sterben könnte. Als ich mit 28 Jahren an Jesus Christus als einzig wahren Gott glaubte, wusste ich innert einem Bruchteil einer Sekunde, dass in mir etwas Unerklärliches geschah. Ich fühlte mich so, wie wenn ich endlich nach langer Suche nach Hause gekommen wäre. Erst durch biblische Lehre und durch das Bibellesen lernte ich in der Folge verschiedene Dinge, was in diesem Moment meines Glaubens zu Hause im Zimmer geschah. Ich erlernte vom Empfang des Heiligen Geistes, von der Wiedergeburt, von der Vergebung der Sünden und eben von der Bedeutung der Taufe. Und ich begriff, dass die Taufe ein Zeichen meines bewussten Entscheides für Jesus Christus ist. Ich ließ mich dann ein paar Monate später nochmals als Erwachsener ganz bewusst im Namen Jesu taufen. Dies war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Wenn ich davon rede, kommen mir die Bilder und Eindrücke meiner bewussten Glaubenstaufe noch heute in den Sinn und die damit verbundenen innerlichen Gefühle und Situationen. Nun, wenn wir Christen statt unseren Glauben an Jesus die Taufe als zentraler Umschaltpunkt im Leben eines Menschen betonen würden, so würden wir ein äußeres Werk, eine äußere Handlung, eine äußere Tat an die Stelle des Glaubens setzen. Und das ist von Gott her falsch. So lesen wir es zum Beispiel in Galater 2, Vers 16 mit den folgenden Worten. Da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken oder eben Werken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Die Reihenfolge Glaube, dann Taufe wird uns an verschiedensten Stellen im Neuen Testament bezeugt, so öfter in der Apostelgeschichte. So kommt es auch in der Apostelgeschichte bei der Entstehung der christlichen Gemeinde zum Ausdruck. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte 2, Vers 38. Nachdem Petrus zu einer größeren Menge des Volkes Israel vom Wirken, Sterben und Auferstehung Jesu erzählt hatte, fragten sie ihn. Kapitel 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Das Glauben kommt hier in den Worten zum Ausdruck, es drang ihnen durchs Herz. Sie glaubten an das, was Petrus ihnen von Jesus Christus, von seinem Tod, seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung erzählt hatte. Nun, es kam eine große Volksmenge zusammen, welche dem Petrus zuhörten. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 41, nämlich, dass von dieser großen Volksmenge ganze 3000 Menschen an diesem Tag die Worte des Petrus glaubten und getauft wurden. Ich möchte nebenbei erwähnen, dass wir annehmen können, denke ich, dass sich unter diesen 3000 Menschen etliche Menschen befanden, also Israeliten befanden, welche sich bereits durch Johannes den Täufer taufen ließen. Es war eine Taufe, die Taufe des Johannes des Täufers, war als Zeichen zu bewusster Umkehr zu Gott und zur Vergebung von Sünden, wie wir es in Markus 1, Vers 4 lesen können. Es heißt da: Da trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Nun lassen sich etliche, wir wissen natürlich nicht wie viele, von diesen 3000 nochmals taufen auf den Namen Jesu. Finde ich ein interessanter Nebengedanke. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 lesen wir denn davon, dass Petrus sie dazu auffordert. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Durch die Reue und das Einsehen unserer Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit und den Glauben an das stellvertretende Sterben Jesu für unsere Sünden erlangen wir die Vergebung der Sünden und werden verwachsen mit dem Sterben Jesu. Unsere Sünden werden nicht nur vergeben, sondern wir empfangen den Heiligen Geist und somit die Kraft Gottes und die Voraussetzung dafür, dass wir das tun können, was Gott gut nennt. Daher heißt es in unserem Text aus dem Römerbrief in Kapitel 6, Vers 4, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und dann heißt es in Vers 6 und 7, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer freigesprochen ist, ist frei. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Der Wesenszug in uns, sündigen zu müssen, wird durch den Glauben an Jesus mitgekreuzigt. Er ist nicht mehr Teil von uns. Dieser Wesenszug, sündigen zu müssen, wird besiegt durch den Heiligen Geist, welchen Gott in uns gibt, wenn wir glauben. So heißt es davon in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, die folgenden Worte. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann in 2. Timotheus 1, Vers 7 wird uns die neue Möglichkeit durch den Geist Gottes so geschildert. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So sind wir also als Christen durch den Glauben mit der Kraft Gottes verwachsen. Vielleicht sagst du jetzt, oder eigentlich hoffe ich, dass du so denkst und es sagst, aber das merke ich nicht. Ich glaube doch an die Gottheit Jesu, aber ich finde keine Kraft in mir, welche mich daran hindert, das Schlechte, das Böse zu tun. Das ist normal. Dann bist du so wie ich und jeder andere Christ. Nun, das Böse lassen und das Gute tun geschieht nicht von alleine. Das braucht immer wieder deinen und meinen Entscheid. Ich möchte es mal so vergleichen. Wir haben rechts ein Bild von Unordnung, von verschiedensten Dingen, Materialien. Links ein Bild von leeren Ordnungskisten. Mit diesen leeren Kisten, welche uns zur Verfügung stehen, ist die Voraussetzung, um Ordnung zu schaffen, gegeben. Die Ordnung müssen wir jedoch selbst herstellen. Durch den Glauben an die Hilfe Jesu ist die Voraussetzung in uns geschaffen, das Böse zu meiden und das Gute zu tun. Aber tun müssen wir es selber. So heißt es dementsprechend weiter im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 11 bis 14, die Worte. Und dieses Selbertun merken wir in diesen Worten. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir haben gelesen, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Haltet euch, ist ein aktives Verb. Ich soll mich halten, es ist ein in Befehlsform. Sich für tot halten widerspiegelt eine Geisteshaltung in mir, nämlich diese. Ich glaube, dass ich durch den Sieg Jesu über die bösen Mächte und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in mir dem Bösen nicht mehr ausgeliefert bin. Ich muss es nicht mehr tun. Ich kann Nein sagen, mich davon fernhalten. Und die andere, die zweite Geisteshaltung, ist die, dass ich glaube, dass ich durch die Kraft, durch die Hilfe Jesu das Gute tun kann. Ich lasse das eine und tue das andere. Diese zwei Geisteshaltungen, oder wir könnten es auch mit anderen Worten ausdrücken, diese zwei Komponenten oder diese zwei Teile oder diese zwei inneren Einstellungen oder Gedankengänge, diese zwei Aussagen, diese zwei Tatsachen, kommen deutlich in den Versen 13 und 14 aus dem Römerbrief Kapitel 6 zum Ausdruck. Die eine Seite: stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Ich tue es. Ich stelle nicht zur Verfügung. Ich entscheide mich dafür, es nicht der Sünde zur Verfügung zu stellen. Wir entscheiden uns ganz selbst, ob wir das Böse sein lassen oder nicht. Wir entscheiden uns immer wieder frei, ob wir unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unser Handeln vom Böse fernhalten. Dass wir uns dazu entschließen, Nein zu sagen, ich will mich nicht von Minderheitsgefühlen und Gedanken und meinem Rückzug in mich gefangen und beherrschen zu lassen. Denn Gott sagt etwas anderes in der Bibel über mich. Oder, nein, ich gebe mich nicht dem Zorngefühl und Zorngedanken hin, den zornigen Worten und der Verbitterung. Und die andere Seite: sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Auch hier wieder dieses Aktive von uns. Wir entscheiden uns, unser Denken, Fühlen, unser Reden und Handeln bewusst für das Gute einzusetzen, für das Gerechte zur Verfügung zu stellen. Nun, dabei ist ganz wichtig zu sagen, nicht wir entscheiden, was gut und gerecht ist. Da haben wir ja gerne die Neigung dazu, dass ich schon weiß, was gut und gerecht ist, sondern die Bibel entscheidet das. Die Worte Gottes an uns und dies mit einer größeren Gewichtung, vor allem des Neuen Testamentes. Hier nochmals die Worte aus dem Vers 12, Kapitel, Römerbrief, Kapitel 6. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Wir sehen hier, dass die Lüste in uns die Schwierigkeit bilden. Nun, welche hauptsächlichen Lüste begegnen uns im Alltag? Wir wollen da ein wenig uns Gedanken machen darüber. Die Lust nach Macht. Ich will bestimmen. Die Lust nach Rache. Dem Menschen werde ich es zeigen. Unbewusst oder bewusst. Ich will mich rächen, eigentlich grob gesagt. Also ich will zurückgeben, was ich Schlechtes empfangen habe. Die Lust nach anderem in meinem Leben. Es passt mir nicht, was ich in meinem Schicksal, in meinem Leben habe. Ich möchte anderes. Ich liebäugle mit anderen Dingen. Die Lust nach Reizen, nach verschiedenen Reizen in meinem Leben, die Lust nach Augenreizen, nach Gaumenreizen und vor allem nach sexuellen Reizen. Die Lust nach Reizen. Die Lust nach Aufmerksamkeit. Ich möchte gerne im Mittelpunkt stehen. Ich möchte gerne Anerkennung bekommen. Ich möchte Aufmerksamkeit von anderen Menschen empfangen. Dann die Lust nach Bequemlichkeit. Ich möchte es ruhiger haben im Leben. Ich möchte es bequemer haben im Leben. Es ist mir zu anstrengend. Und die Lust nach Sicherheit. Ich möchte gerne alles kontrollieren können, was um mich herum geschieht. Sei es, da brauche ich vielleicht Finanzen dazu, mehr Finanzen. Aber ich möchte auch, was mit der Macht zusammenhängt, ich möchte gerne Sicherheit haben, das Sagen haben in meiner Umgebung. Ich möchte nicht etwas aus der Kontrolle geben. Unsicherheit kann ich nicht ausstehen. oder die Flucht aus unserem Alltag, zum Beispiel mit Drogen oder mit zu viel Alkoholgenuss. Diese Lüste sind nicht einfach aus dem Leben des gläubigen Christen weg. Sie gehören zum Leben auf dieser Erde. Es heißt in Vers 12, seinen Lüsten gehorche. Es geht also darum, die Lust nicht groß werden zu lassen, ihnen nicht nachgehen, ihnen nicht in uns mehr und mehr Raum geben, ihnen nicht freien Lauf lassen, sie nicht ungehemmt rauslassen oder ausleben, eben nicht ihnen gehorchen. Wir kennen alle solche Lüste. Du neigst zu den einen Lüsten mehr als zu den anderen. Zu welchen Lüsten du und ich mehr neigen als zu anderen, ist charakterlich bedingt und ist von unserem Erlebten her bedingt oder geprägt. Auch ist wichtig zu wissen, unsere Neigungen zu verschiedenen Lüsten können in unserem Leben sich verändern. Können plötzlich andere Lüste in unserem Leben mehr vorkommen als früher. Dieses den Lüsten in uns nicht gehorchen ist das, was im Neuen Testament mit Heiligung gemeint ist. Heiligung bedeutet getrennt von etwas sein, abgesondert von etwas sein. Der Christ soll merklich getrennt leben von dem, was Gott böse, was Gott Sünde nennt. Und Gott meint dies ernst. Es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist nicht locker zu nehmen. So lesen wir es zum Beispiel in 1. Thessaloniker 4, Kapitel 4, die Verse 7 und 8 mit folgenden Worten. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und in Hebräer 12, Vers 14 heißt es so, jagt dem Frieden nach, mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ja, wir sollen uns das ernst nehmen. Und trotzdem, es geschieht uns immer wieder, dass wir Lüsten zu viel Raum geben. Nur Jesus Christus lebte auf dieser vom Bösen geprägten Erde sündlos. Wichtig ist, dass wir rasch handeln und uns immer wieder von Neuem gegen das Böse entscheiden. Es aus unserem Alltag ausschließen, wegtun und echte Reue zeigen. So wie dass wir Gott um Vergebung bitten. Es ist ganz wichtig, dass wir wenigstens zu uns selbst, wenn wir es auch nicht schaffen, zu unseren Mitmenschen offen und ehrlich zu sein, dass wir wenigstens zu uns selbst ganz ehrlich sind. Und somit auch zu Gott. Und unsere Unzulänglichkeiten zugeben und bereuen. Wenn du und ich ernsthaft uns bemühen, haben wir von Gott die feste, sichere Zusage, wie sie in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir kommen zum Schluss. Ich fasse das Wichtigste zum Schluss nochmals in ein paar Sätze. Die Grundlage zum Gelingen in unserem Leben liegt im Vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus eng mit ihm verwachsen sind. Verwachsen mit dem Sieg über das Böse und verwachsen mit der Kraft Gottes, das Gute zu tun. Auf dieser Grundlage des Glaubens entscheiden wir uns immer wieder zum Nein dazu, das Böse aus unserem Leben, das Böse in unserem Leben nicht zu tun, wegzutun und es mit Gutem zu ersetzen. Entscheiden wir uns immer wieder, Gottes Sieg über die Lust in uns mehr zu vertrauen als der Stärke unserer Lüste. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, wir wissen nur zu gut, wie sehr uns unsere Lüste locken. Wir wissen nur zu gut, wie oft wir ihnen nachgeben. Herr, vergib uns. Wasche uns rein von allem Bösen. Und Herr, vor allem, gib uns deine Kraft. Gib uns deine Gnade, dass es uns gelingt, dieses Verwachsensein mit dir im Alltag umzusetzen. Ich bitte dich für jedes einzelne von uns, dass du Gelingen schenkst, um deines Namens willen. Amen.